Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Und das ist die 84. Folge des Politik-Podcasts, aufgenommen am Donnerstag, am frühen Nachmittag, während im Bundestag, gerade in diesen Minuten, es ist jetzt 14.39 Uhr, der Deutsche Bundestag über den Digitalpakt abstimmt, gerade durch den Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern gegangen. Und wir nehmen das zum Anlass, zu sprechen über nicht nur Digitales, sondern über die Untiefen des deutschen Föderalismus, so wie wir ihn hier wahrnehmen, im Studio sind.
Barbara Schmidt-Matern,
Claudia van Laak
und Christiane Habermals.
Und Stefan Detjen. Christiane, du bist unsere Korrespondentin für Kultur und für Bildungs- und Forschungspolitik und hast dich jetzt heute, aber die letzten Wochen mit diesem Thema Digitalpakt beschäftigt. Und kannst du uns jetzt am besten erklären, warum das eine so schwierige Geburt war?
Na, das ist eigentlich ein ganz klassischer föderaler Konflikt. Also es fing damit an, dass der Bund Geld geben wollte für die Digitalisierung von Schulen. Das hatte schon Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, also die Vorgängerin der jetzigen Bundesbildungsministerin, vor fast 2 Jahren in Aussicht gestellt. Hintergrund ist, die deutschen Schulen haben da ein großes Defizit im Vergleich gerade zu internationalen Schulen, zu anderen Ländern stehen wir da sehr stark zurück. Und das ist erkannt worden, das ist ein Defizit, der Bund will dafür Geld geben. Und dann ist jetzt die Frage, unter welchen Bedingungen und vor allem darf der Bund überhaupt dieses Geld geben? Und da kommt ganz klar der Konflikt mit den Ländern auf. Die sagen, natürlich wollen wir das Geld haben, aber wir wollen uns vom Bund deswegen nicht diktieren lassen oder auch nur Bedingungen aufoktroyieren lassen, wie wir diese Gelder zu verwenden haben. Und letztlich geht es dann um die Frage um das große Gut des Bildungsföderalismus. Und auch das muss man verstehen. Also es hat sich ja schon viel verändert im föderalen System Deutschlands. Aber dieser Bildungsföderalismus, das Thema Bildung ist eigentlich die letzte große Bastion, die Länder in diesem Bereich noch haben, wo sie die alleinige Zuständigkeit haben.
Erklär vielleicht nochmal am Anfang, denn es ist, das weiß ich wiederum als Jurist, in keinem Bereich des Grundgesetzes hat es in der Geschichte des Grundgesetzes, dessen 70. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern werden, so viel Veränderung gegeben wie im Bereich des Föderalismus. Das sind die Abschnitte des Grundgesetzes, die wirklich quasi umgepflügt worden sind. Was kommt jetzt hinzu? Denn das ist ja auch eine Grundgesetzänderung, über die wir jetzt sprechen.
Genau, das heißt, man braucht jeweils immer eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz ändern zu können in beiden Kammern. Darum ging es jetzt eben auch die ganze Zeit. Es hat 2006 eine große Föderalismusreform gegeben, wo das sogenannte Kooperationsverbot eingeführt wurde. Das besagte, dass der Bund keine Gelder oder dass der Bund in Bildungsaufgaben nicht investieren darf. Vorher war das lockerer. Seit 2006 ist das ganz streng getrennt, die Zuständigkeit in der Finanzierung, was jetzt, seitdem wird eigentlich versucht, das wieder aufzubrechen, vor allem von der SPD und den Grünen im Bundestag.
Das ist ganz interessant, wenn ich da kurz dazwischen gehen darf. Es sind ja genau die beiden Parteien, die damals dieses Kooperationsverbot unter deren Ägide das fiel. Also, und heute, 13 Jahre später, wollen sie genau davon wieder weg.
Natürlich, also es gerade die SPD, also Frank-Walter Steinmeier hat schon früh gesagt oder gesprochen von einem großen in Verfassungsrecht gegossenen Irrtum als dem Kooperationsverbot. Also da gab es auf jeden Fall später einen Aha-Effekt. Ich meine, es geht auch immer um Bildungspolitik und auch um Bildungsideologie. Die SPD hatte immer ein Interesse daran, ihre großen bildungspolitischen Projekte umzusetzen, beispielsweise das Ganztagsschulprogramm, das ja schon unter Bundesbildungsministerin Edelgard Bullmann aufgelegt wurde und das dann nach 2006 nicht mehr möglich war. Das war etwas, was die SPD sehr wichtig fand und was sie natürlich auch jetzt gerne wieder umsetzen möchte. Denn wenn der Digitalpakt durch ist, dann das nächste große Projekt der Großen Koalition wird sein, das Ganztagsschulprogramm, der Ausbau der Ganztagsschulen. Und auch da ist diese Grundgesetzänderung natürlich dann von großer Bedeutung.
Geht alles von vorne los, oder?
Nee, mit dieser Grundgesetzänderung, die wir jetzt haben, ist tatsächlich auch möglich, in dem Ganztagsschulprogramm, wir haben ja jetzt eine Formulierung, um die lange gerungen wurde, dass auch in Personal investiert werden darf, zwar nicht in Lehrer, aber zumindest in Systemadministratoren, etwa bei der Schuldigitalisierung. Und das könnte auch bei dem Ganztagsschulprogramm von Bedeutung sein, wenn es zum Beispiel geht um Erzieher oder um Nicht-Lehrpersonal, das auch gebraucht wird für die Aufrechterhaltung des Betriebs von Ganztagsschulen.
Ich glaube, dass das unglaublich kompliziert wird. Also ich sehe das jetzt gerade in Berlin schon, wenn ich mir die Schulen angucke, da habe ich ja auch eine Aufteilung einerseits zwischen dem Land, das Land ist für das Personal zuständig, und die Schulen an sich, die Gebäude, die gehören ja den Bezirken. Und allein diese zwei Zuständigkeiten, die bringen das System manchmal zum Einstürzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, es kommen jetzt noch zusätzliche Stellen da rein, die total wichtig sind, wie zum Beispiel diese Systemadministratoren. Gehören die dann zum Bund? Werden die dann vom Bund bezahlt? Sind das dann Angestellte des Bundes? Also ich glaube, das wird chaotisch.
Das ist die Methode, mit der man immer in diesem Bereich verändert hat. Also wir kommen ja historisch im Föderalismus von einem sehr strikten Trennsystem. Aufgaben, aber auch die Finanzen von Bund und Ländern waren am Anfang strikt getrennt und dann wird das immer wieder aufgeweicht. Man kommt dann zum Modell des sogenannten kooperativen Föderalismus durch Finanzverfassungsreformen, gemeinsame Steuerverwaltung, 1955 eingeführt worden, und dann 1969 die Einführung von Gemeinschaftsaufgaben. Und daran erinnere ich mich gerade, weil da der Weg auch war, da ging es um Hochschulneubau und der Bund kriegt die Berechtigung, den Bau von Hochschulen mitzufinanzieren, die Gebäude mitzufinanzieren, was dann in den Hochschulen zu diesem ganzen Gründungsboom von Hochschulen Bielefeld, Konstanz und so weiter führt. Da werden immer diese Einfallstore aufgemacht. Und das weißt du jetzt wieder, Christiane, welche Weiterungen das hat. Ist das dann so, dass der Bund tatsächlich sich darauf beschränkt, eben den Bau zu finanzieren? Oder inwieweit realisiert sich dann das, was die Länder immer befürchten, dass der Bund eigentlich noch viel weitergehend damit bestimmt und diktiert?
Also zumindest kann man sagen, dass die Tür ein Stückchen aufgemacht wurde hin zu mehr Kooperation zwischen Bund und Ländern. Und das kann man jetzt positiv sehen, wie das die FDP oder die Grünen-Fraktion im Bundestag sehen. Nicht der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der sieht das ganz anders. Genau, aber das kann man positiv sehen, weil es heißt, positiv ausgedrückt, mehr Kooperation ist ja immer gut, weil am Ende geht es ja um die Bildung. Und was soll schlecht daran sein, wenn Bund und Länder gemeinsam an dieser Bildungsaufgabe arbeiten können? Die andere Position ist auch ganz klar, das bedeutet, der Bund kann in gewisser Weise mitbestimmen, wenn er Geld gibt, wofür dieses Geld eingesetzt wird. Und das ist natürlich auch eine Art des Dreinredens oder eine Art der inhaltlichen Mitbestimmung. Das kann man schon so sagen. Ich glaube, dass der Aufschrei der Länder sehr übertrieben war, aber denen geht es natürlich auch ums Prinzip. Und da kann ich Kretschmann zumindest so ein bisschen nachvollziehen. Seine Argumente, wenn man denn den Föderalismus ernst nimmt, dann kann man schon auch argumentieren und zu sagen, das ist Länderhoheit. Und wenn der Bund den Ländern Geld geben will, dann soll er es doch machen über den Weg der Umsatzsteuer. Das ist vorgesehen in der Verfassung. Das ist der normale Weg. Und dann können die Länder das entsprechend einsetzen.
Ja, bloß bei Winfried Kretschmann, weil du ihn gerade ansprichst in Baden-Württemberg, da habe ich, wann immer er sich jetzt in den letzten Wochen zu diesem Thema geäußert oder man muss ja eigentlich sagen, echauffiert hat, immer das wahrgenommen, ein ganz, ganz tief verwurzeltes Misstrauen gegenüber dem Bund. Also das hatte fast schon was Missionarisches, was da durchklang. Und das hat er immer wieder versucht, auch mit vielen Beispielen zu belegen. Man solle doch nur aufs Kraftfahrtbundesamt gucken oder auf die Deutsche Bahn oder auf, helft mir. Ich habe einen Hänger.
Das BAMF.
Auf das BAMF, genau.
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wo Kretschmann sagt, guckt euch doch an, funktionieren diese Bundesbehörden, denn nichts davon funktioniert. Und da kommt ihr an und wollt mir sagen, der Bund könne es jetzt mit der Bildung besser als wir Länder. Bis zum Schluss hat Winfried Kretschmann das, glaube ich, gesagt. Und auch gestern Abend, als dann diese Einigung endlich zustande kam im Vermittlungsausschuss im Bundesrat, da hat er hinterher gesagt, also der Kompromiss ist jetzt da, aber es gab wohl noch kein Kompromiss in meiner politischen Laufbahn, der mir so schwer gefallen ist wie dieser.
Misstrauen gibt es ja auch andersherum.
Wollte ich gerade sagen.
Und zwar war das ja so, dass der Bund vor 3 Jahren gesagt hat, wir übernehmen jetzt die Zahlung des BAföGs. Und ihr lieben Länder, ihr könnt das Geld, was ihr jetzt übrig habt, verwenden, aber bitte steckt es in die Schulen. Und was haben einige Länder gemacht? Sie haben es nicht in die Schulen und in die Hochschulen und gesteckt, sondern in die Kitas. Also das Misstrauen gibt es auch auf der anderen Seite.
Interessant ist, dass im Grundgesetz sogar drin steht, als das kannst du wahrscheinlich besser noch sagen, Stefan, dass es sozusagen die Auflage gibt, als es ist festgelegt, dass es ein Wohlwollen geben muss, Bund und Ländern gegenüber, sich gegenseitig Raum zu lassen für die Ausübung ihrer föderalen Aufgaben. Und dieses Grundvertrauen, das es da eigentlich geben müsste, das ist jetzt öfter mal auch wieder beschworen worden in dieser festgefahrenen Situation. Und das hat, glaube ich, durch diese Debatte schon auch wieder mal einen Knacks bekommen.
Weil das Interessante ja ist, also auch das Grundgesetz, die Verfassung kennt nur die Trennung Bund-Länder. Und wenn man sich das anschaut, diese ganzen Diskussionen, und das war immer so, aber ist, glaube ich, jetzt hier auch, ist ja auch schon deutlich geworden, in einem besonderen Maße so, ist das so, dass die Fronten eigentlich viel komplexer verlaufen. Also wir haben Bund-Länder, Kommunen. Wir haben A-B-Länder, wir haben reiche, arme Länder, wir Grüne. Haben die Ost-West-Spaltung, also wir haben jetzt dann in AB funktioniert schon lange nicht AB, mehr, weil CDU, wir eben, SPD, weil die Farben, ja. Weil die Regierungskoalitionen noch komplexer geworden sind und jetzt spielen hier auch noch die Kommunen, also das ist ein maximal kompliziertes Koordinatensystem, mit dem man es da
zu tun hat. Genau, und dieser Konflikt ist tatsächlich auch viel stärker, wie übrigens viele föderale Konflikte, viel stärker zwischen armen und reichen Ländern abgelaufen als zwischen A- und B-Ländern oder zwischen den Parteigrenzen. Also die Tatsache, ob man, also die Auflage des Bundes beispielsweise, das war ja ein ganz großer Streitpunkt jetzt im Bundesrat, dass der Bund diese 50-50 Finanzierung durchsetzen wollte. Das heißt, dass die Länder für jeden Euro, den der Bund im Bildungsbereich künftig ausgeben will, wollten die Haushälter, dass die Länder 1 Euro dazugeben aus eigenen Mitteln. Das heißt, für die armen Länder hätte das tatsächlich bedeutet, dass sie ihren Haushalt letztlich nach den Vorgaben des Bundes ausrichten müssen und möglicherweise an anderer Stelle dann zurückstecken müssen mit anderen Aufgaben, wenn sie nicht ihren Wählern gegenüber rechtfertigen wollen, dass sie
rechtfertigen müssen. Haben Sie da welche Vorgaben macht denn in dem Fall der Bund?
Na, sie müssen diese Angebote des Bundes ja nicht annehmen, genau, aber es ist natürlich schwierig, zu Hause dann zu vertreten bei den Bürgern. Der Bund legt ein großes Programm auf zur Schuldigitalisierung, ist jetzt ein blödes Beispiel, darum geht es eigentlich nicht, sondern erst um spätere Programme, aber wir beteiligen uns daran nicht, das heißt, wir nehmen diese Bundesgelder nicht in Anspruch.
Aber genau da kommen wir doch an einen springenden Punkt. Ich denke, wir haben alle in den letzten Wochen und Monaten in der Familie oder im Bekanntenkreis erlebt, dass viele, viele, die Eltern, Großeltern oder Patentanten sind, gesagt haben, wie kann das angehen? Wir warten darauf, dass es eine bessere Ausstattung gibt in den Klassenzimmern und was machen Landes- und Bundespolitiker da? Sie streiten sich um die Sache, um den Föderalismus. Ist sicherlich verfassungsrechtlich, bundespolitisch, landespolitisch ein wichtiges Thema, aber zugleich finde ich auch ein Konjunkturprogramm für Politikverdrossenheit. Denn Hand aufs Herz, diese Feinheiten, die du jetzt beschreibst, Christiane, die sind hochkomplex und, glaube ich, nur den allerwenigsten zu vermitteln da draußen.
Ja, aber dann kommt man ganz schnell in die ganz grundsätzliche Frage, wozu braucht man eigentlich einen föderalen Staat und ist das eigentlich sinnvoll? Und wenn man dieses Thema aufmacht, dann muss man noch ganz andere Argumente mit ins Feld führen.
Also ich sehe das genauso wie Barbara. Also wenn ich mich da umgucke an den Berliner Schulen, da werden wir jetzt das Problem haben, dass das Geld dann da ist. Aber die Frage ist, wie schnell kann das umgesetzt werden? Und ich erinnere mich gut an einen Schulbesuch. Da war ich in einer Gründerzeitschule in Zehlendorf, eigentlich ein gut bürgerlicher Stadtteil von Berlin, wo man denkt, okay, Schule müsste eigentlich gut ausgestattet sein. Das ist ein Großschadensfall, heißt das. 25 Millionen Euro. Und der Schulleiter hat mir erklärt, ich habe die Laptops und ich habe auch diese Rechner, die habe ich alle, die zahlt mir mein Förderverein, aber ich darf die nicht anschließen, weil diese elektrische Anlage, die Elektrik in dieser 100 Jahre alten Schule ist so dermaßen marode, dass der Schulbezirk ihm verboten hat, nur einen weiteren Wasserkocher dort anzuschließen, geschweige denn einen weiteren Computer. Und der betrügt die Schulverwaltung, weil er hat noch heimlich einen zweiten Computerraum. Ja, und wenn ich mir vorstelle, was soll denn diese Schule jetzt mit 500 Laptops? wenn die überhaupt eine elektrische Anlage aus den 60er Jahren haben.
Aber um nochmal dieses grundsätzliche Thema, Föderalismus ja oder nein. Also ich finde zumindest ein Argument, finde ich immer sehr, sehr treffend oder nachdenkenswert. Nämlich das Argument, je mehr man die Zuständigkeiten verunklart, desto schwieriger ist es auch am Ende für die Wähler zu benennen oder nachzuvollziehen, wer ist denn nun eigentlich verantwortlich für die Misere, die wir hier täglich erleben. Wenn die Länder die alleinige Zuständigkeit haben, dann weiß man auch, wen man bei der nächsten Wahl vielleicht nicht nochmal wählt und auch warum man das tut. Wenn aber die Zuständigkeiten immer mehr vermischt werden, dann führt das zu einer Verunklarung auch der, und es wird natürlich auch immer leichter, dann den schwarzen Peter jeweils von den Verantwortlichen auf die jeweils andere Ebene zu schieben.
Aber das passiert ja seit Jahren, das erleben wir ja nicht nur in der Bildungspolitik, sondern in den Jahren, als ich Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen war, wann immer irgendwas nicht gut klappte, wurde mit dem Finger auf den Bund gezeigt. Also das ist ja geradezu reflexartig. So in den Ländern und sicherlich hier und da auch auf Bundesebene.
Aber das funktioniert aber auch zwischen Land und Kommunen, dieses natürlich, schwarze Peter zu schieben.
Also genau. Aber das ist
jedenfalls so, dass die Schulpolitik, dass die Kultuspolitik natürlich eine total identitätsprägende Politik für die Länder ist, dort noch Unterschiede aufrechterhalten zu können, bei allen Bemühungen auch dort zur Vereinheitlichung, zu gemeinsamen Standards zu kommen. Und ist ja immer wieder, Barbara, du hast das in Nordrhein-Westfalen als Landeskorrespondentin erlebt, das ist wahlentscheidend gewesen, wenn ich erinnere, die Auseinandersetzungen um Inklusionspolitik etwa.
Und Ganztagsschulen, also so ideologisch ausgefochten, gerade in einem Land wie Nordrhein-Westfalen, das lange rot-grün regiert war. Da war von Schulkrieg, von Schulfrieden die Rede, also eigentlich von allem. Das war immer und ist identitätsbestimmt. Ich kann mich auch noch aus meiner eigenen Schulzeit daran erinnern, wenn man in den Ferien irgendwo jemanden aus Nordrhein-Westfalen kennenlernte, dann gab es immer Späße darüber, ob man da überhaupt Abitur machen kann. Also wenn man so in dieses Klischee-Denken hineingeht, ja, ein gutes Abitur bekommst du nur in Bayern oder Baden-Württemberg, aber je weiter es gen Norden geht, desto schlechter wird das Niveau. Also das gehört ja auch zu diesen Gegensätzen dazu, wenn wir über A- und B-Länder sprechen, wenn wir über Bund und Land sprechen, dass auch dieses Gefälle innerhalb Deutschlands einfach ein großes ist. Und das, finde ich, wirft natürlich schon die Frage auf, ist es sinnvoll, das immer alles auf Landesebene zu belassen? Denn wir reden immer alle von Chancengerechtigkeit. Aber offenbar macht es ja für ein Schulkind einen Unterschied, ob es in Bremen oder Nordrhein-Westfalen oder eben in Bayern zur Schule geht.
Das richtig. Ist, und ja, umziehen ist sowieso ganz schwierig.
Und Identitätsprägung auf Landesebene verliert natürlich einfach in einer Gesellschaft, die immer mobiler wird an Bedeutung, wenn man sich überlegt, welche Bedeutung Bildungsziele zum Beispiel auch in Landesverfassungen hatten, in der bayerischen Landesverfassung geregelt, die Mädchen sind in Säuglingspflege zu unterrichten. Über Jahrzehnte wurde dann auch nicht mehr eingehalten, aber da hat sich landestypische Identität ausgeprägt. Und das verliert an Bedeutung, je mobiler die Menschen werden und je mehr mobiler sie werden, desto mehr empfinden sie dann solche Bildungsunterschiede beim Umzug etwa als Hindernis und fangen an, den Föderalismus zu verfluchen.
Genau, aber ich mache jetzt mal hier den Föderalisten und argumentiere mal, wenn man, die Alternative wäre ja ein zentrales Bildungssystem.
Bin ich das total dafür.
Das
ich
von auch. Berlin aus gesteuert wird. Der Föderalismus hat ja auch ein gewisses Beharrungsvermögen. Das macht ihn auch stark, zum Beispiel als demokratiewahrende Instanz, also eine Struktur. Es ist immer schwieriger, das sieht man jetzt ja auch in den USA, dass selbst wenn auf Bundesebene eine populistische Regierung an die Macht kommt, gibt es immer noch die Bundesstaaten, in denen da auch noch eine gewisse Resilienz möglich ist. Das Gleiche gilt auch für den Föderalismus und auch im Bildungsbereich. Wenn man mal zurückdenkt, wenn wir ein einheitliches Schulsystem, ein Bundesschulsystem hätten, dann hätten wir wahrscheinlich in den 70er Jahren überall die Gesamtschulen eingeführt. Dann gäbe es vielleicht kein dreigliedriges Schulsystem mehr. Einige mögen das gut finden, möglicherweise auch heute noch gut finden. Aber wenn man sich anschaut, wie viel Zustimmung es immer noch für die Gymnasien gibt, und auch da sind ja die Eltern sich fast durchgehend einig, dann könnte man sagen, okay, vielleicht ganz gut, dass damals in den einzelnen Bundesländern es dagegen auch dagegen positioniert wurde und es nicht
Ich glaube auch, dass diese Vielfalt eine Stärke des deutschen Bildungssystems ist, bei allen Auseinandersetzungen, die da gefochten werden. Ich erinnere mich, ich bin in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen, in der Zeit, als da um die Gesamtschule, damals hieß das kooperative Schule, Bildungsminister Johannes Rau damals, als da vehemente Kämpfe ausgefochten wurden. Und das natürliche Schulmodell ist, dass das seine Vorzüge hat und das bundesweit Nachahmung gefunden hat. Und ich glaube allerdings, dass gleichzeitig in den Ländern sich wiederum die Schulsysteme besonders bewähren, die in den Ländern wieder Vielfalt erlauben. Also aus meiner persönlichen Erfahrung.
Ja, aber ich kann doch sagen, ich habe doch die freien Schulen und habe auch dadurch eine Vielfalt zum Glück.
Ja, aber ich wage mal zu behaupten, dass die Vielfalt innerhalb der Bundesländer, die wir haben an Schulsystemen, auch unter anderem ein Ergebnis des Föderalismus ist. Weil man eben immer auch in den anderen Bundesländern sieht, man sieht in Bayern, die Hauptschulen dort sind erfolgreich. Ja. Und die sorgen dafür, dass es auch jenseits des Gymnasiums eine gute Schulausbildung geben kann. Und darüber wird natürlich auch nachgedacht in anderen Bundesländern. Und ähnlich auch die Erfahrung, die wir in Berlin jetzt hier machen mit Gemeinschaftsschulen, 13 Jahre zum Abitur, das parallel anzubieten zu dem 12-jährigen Abitur. Ich glaube, dass das alles auch schon auch ein Ergebnis des Föderalismus ist.
Oder nun das Thema Inklusion in der Bildung. Die Länder, die sich hart der Inklusion verweigert haben, die das einfach nicht machen wollten, Bayern, Baden-Württemberg, sind inzwischen weg davon. In Nordrhein-Westfalen, wahlentscheidend damals, Rüttgers unter anderem wegen dieses Themas abgewählt worden. Jetzt in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, von hier aus wieder ein heftig umstrittenes Thema. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Aber wir sehen da, wie Bundesländer mit ihren Modellen sozusagen als Laboratorien funktionieren und Dinge entwickeln, die sich bewähren oder nicht bewähren.
Aber genau dagegen wehren sich natürlich alle, die in der Praxis davon betroffen sind. Ich meine, Vielfalt in Ehren, das ist immer was Gutes und klingt auch gut, aber Vielfalt heißt für die Praktiker, sprich für die Schüler und die Lehrer in der Praxis, dass sich viele als Versuchskaninchen fühlen. Da gibt es jetzt Schülergenerationen, die haben sich gerade erst an G8 gewöhnt. Jetzt ist die Rückkehr zu G9, etwa in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es Versuche, die Inklusion voranzutreiben oder eben den Ganztag mehr auszubauen. Und ständig, erstens ändert sich ständig irgendwo irgendwas. Und zweitens ist es so ein wilder Flickenteppich und so viele unterschiedliche Hierarchien sind betroffen. Also wenn wir jetzt nur in Anführungszeichen über Bund und Länder sprechen, dann muss man ja bedenken, im Schulalltag sind ja noch ganz andere Instanzen betroffen. Die Kommunen, die Bezirksregierungen meinetwegen in Nordrhein-Westfalen, die Bürgermeister, also die kommunalen Vertretungen im weitesten Sinne. Das ist so unglaublich kompliziert, dass es, glaube ich, dann oft in der Sache gar nicht mehr eben nicht mehr um die Sache geht, sondern vielmehr darum, dass man diesen Behördendschungel irgendwie.
Genau, sortiert. Und da kommt in meinen Augen auch tatsächlich die berechtigte Kritik an der Kultusministerkonferenz ins Spiel, denn diese Kultusministerkonferenz ist ja gerade dafür da, um für mehr Einheitlichkeit in der Bundesrepublik zu sorgen, über die Ländergrenzen hinaus. Das heißt, das ist der Ort, wo eigentlich genau das geschaffen werden sollte, was die Menschen zu Recht erwarten, nämlich mehr Vergleichbarkeit bei den Noten, Abiturnoten beispielsweise, auch die leichterer Umzug von einem Bundesland ins andere, dass die Lehrer schneller wechseln können. Jetzt natürlich ganz schlimm das Problem mit dem Lehrermangel, wo die Länder sich gegenseitig die Lehrer abwerben und den Lehrermangel sogar noch verstärken, sodass die Länder, die wenig Geld haben, da nochmal zusätzlich gehandicapt werden. Da müsste man natürlich zusammenarbeiten und da gäbe es auch einen wirklich ganz großen Zwang in meinen Augen zur Zusammenarbeit. Und da in meinen Augen gibt es da noch, das funktioniert nicht. Und da gibt es noch ein ganz großes Versagen der Kultusministerkonferenz. Da muss noch viel mehr passieren.
Sag uns am Ende, was wird da als nächstes passieren? Was kommt jetzt auf die Agenda oder was ist infolge dieses Beschlusses von heute zum Digitalpakt und auch darüber hinausgehend auf der Agenda der Bildungspolitik?
Also erstmal wird der Digitalpakt wird natürlich jetzt, denke ich, schnell umgesetzt werden. Und da wird man dann auch in den einzelnen Ländern sehen müssen. Da kann Claudia natürlich mehr zu sagen oder was dann tatsächlich für die einzelnen Schulen wirklich abfällt. Weil die 5 Milliarden Euro, das klingt erstmal wahnsinnig viel. So viel ist das dann runtergebrochen auf die einzelnen Schulen dann auch wieder nicht. Bildungspolitisch ist natürlich dieses Thema Vergleichbarkeit auch der Schulqualität und der Abschlüsse ist ein ständiges Thema in der Kultusministerkonferenz und da versucht man jetzt auch zum Beispiel über einen Staatsvertrag mehr Verbindlichkeit herzustellen. Es soll auch jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, Es soll auch eine, oh Gott, ich bin nicht mehr damit beschäftigt, das müssen wir gleich rausschneiden.
Nee, bleibt alles drin. Wird nachgeliefert, nächster Politik-Podcast.
Nee, also es soll eine, du weißt es doch auch, Claudia.
Ich weiß nicht,
was ganz ein wichtiges Thema in der Bildungspolitik,
beschreib's mal mit Worten, dann können wir einen Anschluss finden.
Es soll eine Akademie geben, eine Bundesbildungsakademie, wo Wissenschaftler Empfehlungen abgeben können für gemeinsame Bildungspolitik in den Ländern.
Wir machen das einfach so. Vielleicht können unsere Hörer und Hörerinnen uns helfen. Politikpodcast@deutschlandfunk.de ist unsere Adresse.
Helfen
und ansonsten
Sie bei der Wortfindung.
Helfen Sie Christiane Habermals bei der Wortfindung. Beim nächsten Mal liefern wir es gegebenenfalls nach. Das nächste ist dann der 85. Politikpodcast. Wie gesagt, wir freuen uns immer über Rückmeldungen, über Feedback. Wir erleben das auch immer öfter, dass wenn wir draußen sind, wir darauf angesprochen werden. Auch das freut uns immer. Das war's für heute. Zum Föderalismus und zum Digitalpakt. Tschüss.
Tschüss.